Deutschlandfunk, Medias Res.
Heute mit Annika Schneider. Willkommen. Bei uns geht es heute um Mut und, weil wir ja ein Medienmagazin sind, um mutige Journalistinnen und Journalisten. Zum Beispiel den hier.
Since very long I stopped to be frightened by fear.
Ich habe schon lange aufgehört, mich von Angst leiten zu lassen. Was die Kommunisten sehr geschickt machen, ist Angst erzeugen, um andere zu unterwerfen. Wenn ich jedes Mal über die Konsequenzen nachdenken würde, nur weil ich Angst habe, dann könnte ich nichts mehr tun und nichts mehr sagen.
Das hat der Hongkonger Medienunternehmer Jimmy Lai vor kurzem dem Deutschlandfunk gesagt. Jetzt ist er festgenommen worden. Darüber sprechen wir gleich, aber auch über mutige Journalisten in Belarus, Marokko und in der Weimarer Republik. Wenn Sie an diesem sehr heißen Wochenende in einer Schlange warten mussten, dann vielleicht vor der Eisdiele oder am Freibad. Anders in Belarus, auch Weißrussland genannt, dort ging es am Wochenende um sehr viel mehr als darum, den Sommer zu genießen. Tausende Menschen standen vor den Wahllokalen Schlange, um einen neuen Präsidenten zu wählen. Wie die Wahl ausgegangen ist, ist noch unklar. Sowohl Amtsinhaber Lukaschenko als auch seine Kontrahentin Tichanowskaja beanspruchen den Wahlsieg für sich. Klar ist, überhaupt an Informationen über die Lage in Belarus zu kommen, ist gar nicht so einfach. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat schon im Wahlkampf mehr als 40 Fälle gezählt, in denen Journalistinnen und Journalisten festgenommen wurden. Zum Teil, als sie gerade mitten in Live-Übertragungen waren. Ich habe deswegen unseren Korrespondenten Florian Kellermann gefragt, gibt es in Belarus überhaupt noch freie Berichterstattung, auch über die Proteste, zu denen es nach den Wahlen gekommen ist?
Also von wirklich freier Berichterstattung kann man in Belarus schon seit Jahren nicht mehr reden. Schon weil es keinen unabhängigen Rundfunk gibt und eben auch kaum unabhängige Zeitungen, die im Land selber frei arbeiten könnten. Und diese Situation hat sich tatsächlich in den vergangenen Wochen und seit gestern dann noch einmal extrem zugespitzt. 40 Journalisten, Journalistinnen sind schon im Wahlkampf festgenommen worden, gestern Abend und heute Nacht wohl nochmal etliche. Wie viele? Kann man nicht genau sagen, aber allein der Fernsehsender TV Bielsat, der aus Warschau sendet, meldet mindestens 5 festgenommene Mitarbeiter.
Im Land kam es schon am Wochenende zu massiven Internetproblemen und Ausfällen. Anscheinend geht es da zum Teil auch noch weiter. Was steckt dahinter?
Ja, Präsident Alexander Lukaschenko hat sich heute dazu auch geäußert. Er hat behauptet, das sei eine Cyberattacke aus dem Ausland gewesen. Er habe damit nichts zu tun. Aber diese Aussage ist natürlich mit großer Vorsicht zu genießen. Denn schließlich waren es die Anti-Lukaschenko-Demonstrationen, die unter diesem Internetausfall gelitten haben. Denn die Demonstranten hatten so heute Nacht, vergangene Nacht, keinen Zugriff auf die Messenger-Dienste, über die sie sich koordinieren, auch nicht auf die oppositionellen Internetseiten und waren so quasi alleine gelassen. Weißrussland, Belarus wusste nicht, was tatsächlich da passiert, vor allem in Minsk. Und außerdem hat auch die Opposition insofern darunter gelitten, als sie eine Parallelzählung von Stimmen gestern organisiert hat im Internet, um zu beweisen, dass Stimmen unterschlagen werden. Und auch das war dann natürlich nicht möglich oder schwieriger möglich durch das Abschalten des Internets.
Ja, es ist auch ein Reporter der Deutschen Welle vergangene Woche zu 10 Tagen Haft verurteilt worden. Wie ist denn die Situation für ausländische Journalistinnen und Journalisten, die berichten wollen?
Im Moment sind kaum ausländische Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Sie sind nicht nach Belarus gereist. Der Hauptgrund dafür ist die Situation mit Corona. Man muss da eben Bedenken haben, dass man von dort erstens nicht zurückkehren kann, beziehungsweise dass man dann in Quarantäne muss und zweitens, was noch viel gravierender ist, dass man sich dort infiziert. Denn Belarus ist sehr intransparent mit dem Problem umgegangen, aufgeheißt von Lukaschenko. Ich weiß nicht, ob er das absichtlich so eingerichtet hat, aber es hat dazu geführt, dass dieser laxe Umgang mit dem Virus ihm jetzt zugutekommt, dadurch, dass eben nicht ausführlich Bericht erstattet werden kann. Deshalb sind auch wir selbst im Moment nicht vor Ort. Wenn ausländische Journalisten vor Ort sind, sind sie in einer etwas besseren Lage als die heimischen, denn da sind die Sicherheitskräfte doch etwas vorsichtiger, was Verhaftungen anbelangt. Aber auch da ist man natürlich nicht gefeit davor, verhaftet oder zumindest festgenommen zu werden.
Welche Quellen bleiben Korrespondenten wie Ihnen denn dann überhaupt, um sich über die Lage vor Ort zu informieren? Wir hören da von 80% Stimmen für Lukaschenko, dann hören wir aber auch wieder von Krawallen oder zumindest Protesten und Demonstrationen letzte Nacht. Wie weiß man, was da stimmt?
Ja, man hat vor allem das Telefon. Man kann mit Menschen, die man früher dort schon einmal getroffen hat, telefonieren und nachfragen, wie die Lage ist aus ihrer Sicht. Es gibt auch einige Medien, die aus dem Ausland berichten, mit eben Reportern, die sie noch vor Ort haben. Zum Beispiel dieser Fernsehsender Bielsat, der aus Warschau berichtet, den ich genannt habe. Aber man hat, wenn man eben dort anruft, vor allem Kontakt zu Menschen, die schon früher politisch aktiv waren, die das also aus ihrer Sicht sehen. Wie die Protestwelle jetzt auch andere Menschen erreicht, die früher weniger aktiv waren. Und das kann man eben sehr schlecht abschätzen aus dem Ausland. Und das gilt auch für die Brutalität dieser Einsatzkräfte, wie diese dort vorgehen. Auch das lässt sich natürlich wesentlich schlechter anhand von Material im Internet abschätzen, als wenn man selber vor Ort wäre.
Florian Kellermann mit einer aktuellen Einschätzung zur Lage in Belarus nach den Präsidentschaftswahlen gestern. Viele Menschen in Hongkong haben lange gegen das sogenannte neue nationale Sicherheitsgesetz protestiert. Trotzdem ist es vor 6 Wochen in Kraft getreten. Seitdem wendet es die Regierung auch an und macht vor großen Namen nicht Halt. Heute Morgen ist der Medientycoon Jimmy Lai verhaftet worden. Zusammen mit mehreren weiteren Personen wegen des Verdachts gegen das neue Sicherheitsgesetz verstoßen zu haben. Jimmy Lai, das ist der Herausgeber der Zeitung Apple Daily, dem Sprachrohr der Demokratiebewegung in Hongkong. Und der 71-Jährige ist einer der lautesten Kritiker der chinesischen Zentralregierung. Über ihn konnte ich kurz vor der Sendung sprechen mit Markus Beku, Generalsekretär der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Deutschland. Und ich habe ihn gefragt, was für eine Rolle spielen Jimmy Lai und seine Zeitung im pro-demokratischen Lager in Hongkong?
Nun, wir sehen jetzt, dass die Behörden in Hongkong sehr bewusst ja die wiederholten Repressalien gegen unabhängige Pressevertreter und gerade damit auch gegen ihn und Apple Daily da hier fortsetzen unter der neuen Gesetzgebung und die erweiterten Möglichkeiten nutzen. Und es ist zu vermuten, dass das auch ein klares Signal zur Einschüchterung all derjenigen sein soll, die es noch wie er und die wenigen unabhängigen Medien oder auch die Aktivisten, alle dies wagen, sich kritisch zu äußern.
Kann man ihn da auch als Schlüsselfigur sehen? Soll da ein Exempel statuiert werden?
Also davon ist auszugehen, die chinesische Regierung und auch die Behörden in Hongkong werden sich sehr wohl bewusst sein, welches Signal sie mit dieser Verhaftung, aber auch mit den anderen Schritten in den letzten Tagen, es sind ja zahlreiche Menschen wegen Social-Media-Blogs, gegen die wird ermittelt und auch andere Aktivisten, da wurden Ermittlungen ausgerufen und das wird alles sehr bewusst gemacht, davon können wir ausgehen und soll hier gerade bewusst auch gezeigt werden, dass auch Prominenz und auch weltweite Öffentlichkeit hier nicht vor Verfolgung schützen.
Beobachten Sie denn schon, dass sich die Berichterstattung in Hongkong verändert hat in den wenigen Wochen, seit das neue Gesetz in Kraft ist?
Es lässt sich auf jeden Fall sagen, dass die ja sehr weitgehenden Bestimmungen des neuen Gesetzes und auch die sehr vage gehaltenen Straftatbestände insgesamt zu entweder einer Verunsicherung von Demokratiebewegungen, Aktivisten, Rechtsanwälten oder auch Medienvertretern führen oder sogar, wie wir das jetzt auch gesehen haben, dass zahlreiche das Land verlassen in Sorge um ihre Sicherheit.
Da beziehen Sie sich vermutlich auch auf die New York Times, die Teile Ihres Büros aus Hongkong abgezogen hat und nach Seoul in Südkorea verlegt hat. Kann man davon ausgehen, dass sich die ganze Medienlandschaft in Hongkong jetzt gerade verändert?
Also wir sehen, dass sich insgesamt alle Strukturen und Einrichtungen, das betrifft sowohl unabhängige Medien, das betrifft, wie Sie gerade sagen, die ausländischen Medien. Wir haben ja jetzt auch gehört, dass auch möglicherweise der Zugang für ausländische Journalisten nach Hongkong eingeschränkt wird, wie das auch bei Festlandchina schon der Fall ist. Aber das neue Gesetz sieht ja auch eine viel engere Beobachtung und Kontrolle von Universitäten, Bildungseinrichtungen, Kultureinrichtungen vor. Und insofern ist davon auszugehen, dass hier insgesamt die Absicht besteht, alle kritischen und alle zivilgesellschaftlichen unabhängigen Stimmen zum Schweigen zu bringen.
Vielen Dank. Das war Markus Beko, Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland, zur aktuellen Lage in Hongkong. Dankeschön.
Danke Ihnen, Frau Schneider.
Auch in Marokko riskieren Journalisten einiges, wenn sie kritisch berichten. Das weiß zum Beispiel Omar Radi. Der 33-jährige Marokkaner ist Investigativjournalist und Regimekritiker und ist als solcher wohl gewohnt, dass die Regierung bei seiner Arbeit besonders genau hinschaut. Regelmäßig lädt ihn die Polizei zu Verhören vor. Beim letzten Mal durfte er dann aber nicht wieder gehen. Radi sitzt seit Ende Juli in Untersuchungshaft, unter anderem, weil er eine Frau vergewaltigt haben soll. Dunja Sadaki weiß mehr über den Fall.
In Haft, schon wieder. Der 33-jährige Marokkaner Omar Radi scheint ständig im Visier der marokkanischen Behörden zu sein. Denn der Investigativjournalist berichtet über Themen, die dem Regime so gar nicht passen. Korruption, die Verflechtung zwischen politischer Elite und Wirtschaftsbossen im Land. Auch vor der Monarchie macht der Journalist nicht Halt. In der Vergangenheit wurde Radi schon mit einem Kollegen wegen öffentlicher Trunkenheit und Gewalt festgesetzt. Ein kritischer Twitter-Post sei ihm zum Verhängnis geworden, sagte er dem Rechercheverbund Forbidden Stories. Ich habe einen Tweet abgesetzt über die Verurteilung eines Mitglieds der Protestbewegung Hirak und wurde daraufhin selbst zu 4 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Seitdem, sagt er, laufe eine Kampagne gegen ihn. Ende Juni ging sein Name um die Welt, sorgte international für Schlagzeilen. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International soll Radis Handy von marokkanischen Behörden überwacht worden sein, mithilfe der israelischen Software Pegasus. Er wurde daraufhin mehrfach von der Polizei verhört. Der Staat wirft ihm Spionage für andere Staaten vor. Radi spricht von Rache gegen ihn wegen des Amnesty-Berichts. Ich lebe in einem autoritären Polizeistaat. Sie wissen alles über mich. Sie haben alle meine Nachrichten, meine Fotos, mein ganzes Privatleben. Jetzt sitzt Omar Radi wieder in Haft. Ende Juli wurde er festgenommen. Wieder werden ihm staatsgefährdende Tätigkeiten und Spionage vorgeworfen. Obendrauf gibt es Anschuldigungen wegen Vergewaltigung. Beides bestreitet Omar Radi und spricht von einer Aktion, die monatelang geplant gewesen sei. Sein Anwalt Milut Kandil. Die Verhaftungen meines Klienten sind der Versuch des Staates, einen Weg zu finden, meinen Mandanten zu verurteilen und ins Gefängnis zu bringen. Es sind Angriffe auf die unabhängige Presse in Marokko. Das sieht auch Omar Radis Kollege Soufian Sibti so. Er arbeitet wie Radi für das Nachrichtenportal Le Desk. Sibti sagt, die Arbeit von unabhängigen Journalisten im Land werde immer schwieriger. Das Regime übe Druck auf sie aus, versuche kritische Journalisten durch Schmutzkampagnen in der Bevölkerung zu diffamieren oder für vermeintliche Vergehen hinter Gittern zu bringen. Vor allem wegen Vergehen, die die konservative marokkanische Bevölkerung brüskieren könnte, wie Sex vor der Ehe, Vergewaltigung, Trunkenheit im öffentlichen Raum. Soufian Sibti spricht von einer Schmutzkampagne gegen Omar Radi, gegen dessen Freunde und Familie, lanciert durch staatliche Medien. Auch private Daten und Bankinformationen würden veröffentlicht.
Nous considérons qu'il y a depuis début juin.
Wir beobachten seit Anfang Juni eine Diffamierungskampagne in bestimmten Online-Medien. Omar war Thema in 15 Artikeln, die ihn diskreditieren, beleidigen und demütigen. Darüber hinaus gab es Videos, wo man Omar gefolgt ist, bis er verhaftet wurde. Das war Belästigung vor den Augen der Behörden, die nichts getan haben. Hier geht es um Aufwiegelung und Hass gegen einen Journalisten. Und das ist gefährlich. Die Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen listet Marokko auf Platz 133 von 180 Ländern. Sie kritisiert, dass, Zitat, zum Einschüchterungsrepertoire des Staates auch Anzeigen, Boykotte, Drohungen, untergeschobene Drogendelikte, Rufmord, Überfälle und Einbrüche gehörten. Auch Khadija Riadi von der marokkanischen Menschenrechtsorganisation AMDH spricht von einem systematischen Vorgehen gegen kritische Journalisten im Königreich. Bislang habe Druck durch internationale Organisationen geholfen. Wir sagen nicht, es gab keine Vergewaltigung, wir sind kein Gericht. Das muss ein faires Gerichtsverfahren klären. Wir sagen nur, es gibt zurzeit keinen Grund, Omar Radi in Haft zu halten ohne Verurteilung. Weder nach marokkanischem Recht, der Verfassung, noch nach internationalem Recht. Es steht Aussage gegen Aussage. Selbst wenn er verurteilt wird, muss das in Freiheit passieren. Bei den Befragungen bei der Polizei war er immer präsent, hat keinen Termin verpasst. Er hat alle Garantien, er hat eine Adresse, eine Arbeit, er ist bekannt. Das heißt, Omar Radi ist derzeit illegal in Haft und muss freigelassen werden. Am 22. September soll der Prozess gegen Omar Radi beginnen. Bislang sieht es so aus, als ob er bis dahin in Haft bleiben wird.
Und wenn sich etwas Neues tut im Fall Omar Radi, dann erfahren Sie davon hier bei uns in Medias Res. Wir haben gerade gehört, wie viel Mut dazugehört, in Marokko, Hongkong oder Belarus kritisch-journalistisch zu arbeiten. In Deutschland sieht es mit der Pressefreiheit sehr viel besser aus, aber das war nicht immer so. Zum Beispiel, wenn wir zurückschauen in die 1920er und Anfänge der 30er Jahre. Das war ja eigentlich eine Blütezeit der deutschsprachigen Publizistik. Doch die endete jäh, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Eine ganze Reihe von Journalistinnen und Journalisten sah das kommen und warnte vor der Diktatur. Viele mussten ihre berufliche Laufbahn daraufhin abbrechen oder wurden sogar umgebracht. In unserer Serie Vergessene Journalisten erinnern wir ab heute stellvertretend an einige von ihnen. Und heute geht es los mit Fritz Gerlich. Er war Publizist und die katholische Kirche möchte ihn für seine Arbeit selig sprechen lassen, als Märtyrer des Glaubens. Brigitte Baetz erzählt uns seine Geschichte.
In der nationalsozialistischen Propaganda gilt München als Hauptstadt der Bewegung. Und tatsächlich ist die Stadt an der Isar eine der wichtigsten Keimzellen für den Aufstieg der NSDAP in den 20er Jahren. Doch dort sitzt auch einer der hartnäckigsten publizistischen Gegenspieler Hitlers, Fritz Gerlich. Ein Mann, der es sich selbst ein Lebtag nicht leicht gemacht hat mit seinen politischen und persönlichen Überzeugungen. In Pommern als Calvinist aufgewachsen, ist er zunächst völkisch-national gesinnt, tritt allerdings früh für ein geeintes Europa ein und konvertiert 1927 nach einer Begegnung mit der Bauerstochter Therese von Konnersreuth, deren blutende Wundmale an Händen und Füßen damals die Welt verblüffen, zum Katholizismus. Und ab 1930 macht er sich daran, alles in seiner publizistischen Macht Stehende zu tun, das Dritte Reich aufzuhalten.
Nationalsozialismus heißt Feindschaft mit den benachbarten Nationen, Gewaltherrschaft im Inneren, Bürgerkrieg, Völkerkrieg, Lüge, Hass, Brudermord und grenzenlose Not.
Schreibt Gerlich in Der gerade Weg, Untertitel Deutsche Zeitung für Wahrheit und Recht. Hervorgegangen ist sie aus der Zeitschrift Illustrierter Sonntag. Aus einem reißerischen Boulevardblatt macht Gerlich mit der finanziellen Hilfe des sogenannten Konnersreuther Kreises ein publizistisches Kampforgan, das gleichzeitig weiter versucht, eine möglichst breite Masse zu erreichen. Mit Preisausschreiben und öffentlichen Diskussionen. Diskussionen, denen ein Demagoge wie Hitler, wie Gerlich ihn charakterisiert, lieber aus dem Weg geht.
Hitler ist gar nicht fähig, auf eine irgendwie positive Frage der Politik, der Wirtschaft, der Kultur, der Geschichte, die irgendwie geistig schwieriger ist und Vorkenntnisse verlangt, auch nur annähernd zu antworten. Er weiß so gut wie nichts. Das, was er sich angelernt hat, sind unverdaute Brocken. Er besitzt nicht einmal den Grad von Verstand, der ihn befähigen würde, ein schwieriges Problem überhaupt zu übersehen.
Gerlichs Zeitung wird anfangs noch in derselben Druckerei wie der ungleich lukrativere Völkische Beobachter hergestellt, bis Hitler das Unternehmen vor die Wahl stellt, Gerlich oder wir. Der findet eine katholische Druckerei und ficht bei seinen Angriffen auf die Nationalsozialisten durchaus nicht nur mit dem Florett. In rote Lettern gesetzte Schlagzeilen wie
»Hetzer, Verbrecher und Geistesverwirrte«
sprechen für sich. Prominent geworden ist Gerlich 1920 bis 1928 als Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten, der damals größten süddeutschen Tageszeitung, in deren Tradition sich heute noch die Süddeutsche Zeitung sieht. Gerlich gilt damals als ruppiger und oft aufbrausender Konservativer, der die Münchner Räterepublik bekämpft und sich am Bolschewismus abarbeitet. Doch er wendet sich auch gegen Antisemitismus und entwickelt sich in den späten 20er Jahren zum Verteidiger der Demokratie, sowohl gegen links als auch gegen rechts. Im Gegensatz zu vielen anderen Konservativen hat er allerdings erkannt, dass die Gefahr von rechts nicht würde sich einhegen oder zähmen lassen durch Koalitionen mit dem bürgerlichen Lager. Dazu sind die Drohungen, die er erhält und veröffentlicht, auch zu eindeutig.
Wir werden an ihnen ein besonderes Exempel statuieren, indem wir einen Scheiterhaufen mit allen Christusfiguren, jenem Christus, der von einer jüdischen Hure geboren wurde, errichten, worauf sie nebst dem Pfaffengesindel geschmort werden.
2 Monate nach der sogenannten Machtergreifung ist es soweit. Am 9. März 1933 stürmt ein SA-Trupp die Redaktion der Zeitschrift Der gerade Weg, verwüstet die Räume und nimmt Fritz Gerlich fest. Obwohl er gewarnt worden ist, hat er eine mögliche Flucht in die Schweiz ausgeschlagen, um selbst für seine Überzeugungen einzustehen. Ein SA-Mann springt mit Wucht auf seine beiden Hände, damit Gerlich nie wieder schreiben können wird. Am 1. Juli 1934 wird er im KZ Dachau erschossen.
Brigitte Beetz erinnerte an den Publizisten Fritz Gerlich.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Berthold Fee, ich bin Redaktionsleiter der Donauzeitung, einer Heimatausgabe der Augsburger Allgemeinen. Unsere Schlagzeile ist morgen, dass das Trinkwasser in 3 Bachtalorten weiter geklort werden muss. In der vergangenen Woche hatte es historisch hohe Niederschläge gegeben mit 107 Litern pro Quadratmeter. Dadurch wurde die Gemeinde Surgenstein überflutet. Und infolgedessen gelangte über ein Entlüftungsventil koliforme Keime ins Trinkwasser. Deswegen muss jetzt geklort werden. Die Ursache ist behoben, das Entlüftungsventil ausgetauscht. Nächste Woche wird bekannt, ob die Ursache damit wirklich gefunden wurde.
Nach den Nachrichten wartet auf Sie Dina Netz mit dem Büchermarkt. Darin geht es um die Kabarettistin Lisa Eckert. Ihr wird vorgeworfen, in ihrem neuen Roman steckten Rassismus und Antisemitismus. Wir werfen gleich einen Blick ins Buch, um herauszufinden, was an den Anschuldigungen dran ist. Schön, dass Sie bei Medias Res dabei waren. Mein Name ist Annika Schneider. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.